Wir sind als Gemeinde in einer praktischen Themenreihe, die von Ueli und den Geschwistern, die in der Leitung stehen, festgelegt wurde. Ansteckend leben. Wir haben schon einige Predigten gehört zu diesem Thema und ich hoffe, dass diese Predigten ansteckend gewirkt haben und euer Leben eine Freude ist, auch für eure Nachbarn, für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Haus, für die Kinder. Sie sehen, meine Eltern sind vom Geist von Jesus geleitet. Sie sind großartige Menschen. Wir haben über Sex gesprochen. Ueli hat eine Predigt gehalten, wie Gott diese Gabe des Menschen versteht. Salomon hat über Autorität und Unterordnung gesprochen, der Regierung. Letzten Sonntag war das Thema weltweit Diener von Gott und Jesus Christus sein. Und heute ist das Thema ansteckend, anders auch im Umgang mit Gütern. Ansteckend anders auch im Umgang mit Gütern. Es geht nicht primär ums Geld, überhaupt nicht. Es geht vielmehr um die Vielfalt und alle die Dinge, die uns Gott im Leben geschenkt hat. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir alle, die wir Jesus kennen, in der Verbundenheit mit seiner Kraft und mit seinem Geist einen gebefreudigen Lebensstil pflegen. Und es geht überhaupt nicht primär um das Geld, absolut nicht. Wir haben viel mehr Gaben empfangen, als wir vielleicht denken, und ich werde im Verlauf der Predigt noch darauf hinweisen. Wir haben Zeit erhalten, Kräfte erhalten, Fähigkeiten, vielleicht auch Finanzen, und mit diesen sollen wir gebefreudig umgehen, sagt Gottes Wort. Als ich heute Morgen noch die Tageslosung las, habe ich doch gestaunt, dass sie genau auf das Thema zutrifft heute. Wehe dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. Die Bibel ist immer relativ direkt und macht da keine Umschweife. Wehe dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. Aus Habakuk 2, Vers 6. Und dann aus Lukas 12, Vers 15. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ich möchte einige Bibelstellen lesen, die das Thema etwas erhellen. Das Wort Gottes ist ja unsere Leitschnur. Jesus sagte seinen Jüngern, als er sie sandte: Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und dann kommt dieser Schlüsselsatz: Umsonst oder gratis habt ihr empfangen, umsonst gebt es auch. Paulus sagt den Ältesten in Ephesus bei seiner Abschiedsrede, und darum hat dieser Satz durchaus auch für die Ältesten der Gemeinde Relevanz, Bedeutung, aber natürlich auch für uns alle. Er sagt, Paulus: Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn, der selbst gesagt hat: Unser Herr ist Jesus Christus, geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt. Paulus sagt dann den Ephesern: Und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich für uns selbst gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Mit anderen Worten sagt er, wie Gott Jesus uns Menschen geschenkt hat, so dürfen, sollen wir unser Leben anderen Menschen weiter verschenken. Die Bibel ist durchaus anspruchsvoll. Sie sagt, dass sein Kind den Weg zu Jesus finden kann. Der Weg zum Heil, der ist kinderleicht. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Aber die Nachfolge ist kein Kinderspiel. Die Nachfolge ist herausfordernd. Nachfolge Jesu bedeutet gegen den Strom schwimmen, sich nicht mitreißen lassen vom Mainstream. Und dazu hat uns Gott die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Das Geheimnis der Christen ist, sie haben den Geist Gottes in sich. Und weil sie diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit haben, sind sie auch in der Lage, zu tun, was Gott in seinem Wort sagt, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Manchmal sprechen die Christen davon, dass es eine logische Folge ist, dass wer an Jesus Christus glaubt, Wohlstand, Reichtum, Gesundheit, alle diese begehrenswerten Güter, dass die uns fast automatisch zufallen. Das hat die Bibel nie verheißen. Die Bibel kennt kein Wohlstandsevangelium. Das haben Menschen erfunden. Was Jesus seinen Jüngern verheißen hat, und jetzt hört gut zu, und ich hoffe, es trifft nicht zu auf euch, aber es steht trotzdem. Jesus sagt nämlich, die Mehrheit der Christen, oder er sagt, nirgends verheißt Gott Kindern per se Reichtum, aber Entbehrung, Ausgrenzung und sogar Verfolgung. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin hier im falschen Film, das will ich gar nicht hören. Ich will Segen, ich will Wohlstand, ich will Güte. Aber Gott hat gesagt, Nachfolge kann durchaus Kreuz mit sich bringen. Bringt es mit sich, sich zu sterben, Entbehrung zu leiden, sogar Verfolgung. Ich denke, dass viele von uns wissen, dass die Mehrheit der Christen in der Welt in Armut, in Bedrängnis und in Verfolgung lebt. Und jedes Jahr an die 100.000 Christen ihr Leben für den Glauben an Jesus lassen. Das ist eine Dimension, die uns völlig fremd ist. Wir im Westen haben in den vergangenen Jahrzehnten viel Wohlstand erlangt. Das ist eine besondere Gnade. Auch wenn wir vielleicht sogar am Rande des Existenzminimums leben. Wir sind immer noch, es gibt ja auch Expertisen, wie reich die Schweizer sind. Und überall gesehen ist der ärmste Schweizer immer noch reich, verglichen mit einem Großteil der Menschen in der Welt, die unter der Armutsgrenze leben. Wir haben viel Wohlstand erlangt im Westen. Das ist eine besondere Gnade, aber auch eine besondere Herausforderung. Als Kinder Gottes sitzen wir nicht auf unseren Gaben und Gütern, sondern wir teilen sie mit den Menschen, die bedürftig sind. Traurig, dass diese materiellen Segenszeiten der letzten Jahrzehnte dazu führten, dass die Kirchen sich entvölkert haben, viele Christen lau geworden oder gar vom Glauben abgefallen sind, weil sie sagen, ich brauche ja Gott gar nicht, ich habe ja alles, was zum Leben notwendig ist. Wir spüren, dass Wohlstand und viel Segen durchaus sehr anspruchsvoll ist und es vielleicht schwieriger ist, mit diesen Segnungen umzugehen, als mit Entbehrungen. Ja, Großzügigkeit ist ein Wert, den wir als Gemeinde hochhalten. Er ist in unserem Leitbild und in den Werten niedergeschrieben. Ihr könnt auf der Homepage lesen, was dort geschrieben steht. Ueli hat geschrieben, denke ich, es gibt 125 Lilienarten, 925.000 Insektenarten und ein Apfelkern reproduziert sich vielfach. Das ist Gottes Wesen. Gottes Geist befreit uns aus der Ich-AG und gibt uns großzügige Herzen in Bezug auf Zeit, Finanzen, Güter und Gaben. Als Verwalter und nicht Besitzer leben und geben wir als Einzelne und als Gemeinde großzügig. Das ist unser Wert. Schlichte Frage, leben wir diesen Wert? Ist das dein Leben? Widerspiegelt das deine Haltung den Gütern und Gaben gegenüber? Ein Schwerpunkt der Verkündigung. Gott ist ein gebender Gott. Gott ist unendlich großzügig mit den Menschen. Er lässt regnen und die Sonne scheinen über Gut und Böse. Aber noch viel mehr, unser Gott ist unendlich großzügig. Das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Dort steht geschrieben, was haben wir, das wir nicht empfangen hätten? Das mag fremd für uns tönen, aber die Bibel sagt, dass alles, was wir haben, was du bist, was du werden wirst, was du je besitzen wirst, hast du nicht aus dir aus, sondern von Gott empfangen. Jeder Mensch hat unendlich viel, du und ich, wir haben unendlich viel gratis empfangen. Lasst mich aufzählen. Leben, ein Geschenk von Gott, du hast dich nicht selber gewollt. Einbettung in eine Familie, Zeit haben wir bekommen, 24 Stunden pro Tag. über Jahre. Atemluft. Stell dir vor, die Atemluft würde abgesogen. Niemand würde leben. Niemand. Etwas so Selbstverständliches. Sonnenlicht. Ohne Sonne. Keine Vegetation, keine Frucht, keine Lebensmittel. Die Welt würde aussterben. Wärme. Wasser. Da könnte man über jedes dieser Dinge so viel sagen. Talente, Fantasie, Denk- und Lernfähigkeit, Gefühle, einen genial funktionierenden Körper und Gesundheit. Alles Gaben, die du, die ich, die wir empfangen haben, einfach so. Mag sein, dass du Einschränkungen erlebst, dass du krank bist oder dass du sonst irgendwie bedrängt bist. Du magst Entbehrungen erlitten haben, aber immer noch sind wir alle so reich beschenkt worden. Noch einige vielleicht Erwähnungen, was Gott uns gegeben hat. Das Augenlicht, die Wahrnehmung von Farbe, von Formen, von Texten, von Bildern. Augenlicht, ein Geschenk von Gott. Das Gehör, die Wahrnehmung von Sprache, von Musik, von Tönen, von den Tieren in der Natur, von den Vögeln. Was ist ein Mensch, wenn er nicht mehr hört, wenn die Welt stumm wird, alles nur noch schweigt? Den Geschmackssinn, er macht Freude am Essen. Ohne Geschmackssinn macht das beste Essen keine Freude mehr. Es ist nur noch Stuff, der dich ernährt, aber freudlos. Du hast einen Geschmackssinn, was für ein Geschenk. Darüber denken wir gar nicht nach. Ich rede nicht über den Geruchssinn, was wir wahrnehmen können, den Tastsinn, was wir alles ertasten können, was für Feinheiten wir in diesen Fingerspitzen haben. Alles ein Geschenk von Gott, für uns völlig selbstverständlich. Wir alle wurden unendlich reich beschenkt von Gott, unserem Schöpfer. Bist du dir dessen bewusst? Ich fahre noch fort. Arbeit, eine sinnvolle Tätigkeit, Einkommen, ein Zuhause, Nationalität. Du hast einen Pass. Dazu hast du nichts getan, du hast die Gebühren bezahlt, das stimmt. Aber dass du deine Nationalität hast und einen Pass von deinem Land, das ist ein reines Geschenk, dass du hier hineingeboren wurdest. Wir sind von Menschen umgeben, hier in einer Gemeinde. Wir können lachen, einander anschauen, sehen, uns aneinander freuen. Wir können vertrauen und bekommen Vertrauen, Freundschaft, Liebe, vieles mehr, was wir alles geschenkt bekommen haben. Eltern, die uns erzogen haben. Kinder, die uns Freude bereitet haben. Wir waren beteiligt, aber ist alles ein Geschenk von Gott. Traurig nur, dass für uns das meiste absolut selbstverständlich ist und wir kaum dafür danken. Wie reich wurden wir beschenkt, ohne einen Rappen zu bezahlen. Ohne einen Rappen zu bezahlen. Eigentlich kann niemand klagen, dass er arm und bloß wäre. Ein entbehrungsreiches Leben hat. Wir wurden alle überaus reich beschenkt. Besonders möchte ich das Geschenk der Liebesfähigkeit betonen. Liebe kann weder produziert noch verdient werden. Sie kann nur verschenkt werden. Wir werden von Gott geliebt. Bedingungslos. Und viele Menschen sind uns auch gut gestimmt, lieben uns. Es ist das wertvollste Geschenk überhaupt. Und Gott sagt, oder die Bibel sagt es, Jesus zitiert es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das hat eine Dimension, die wir beim Lesen dieses Satzes überhaupt nicht nachvollziehen können, dass Gott seinen Sohn für uns geben sollte, in den Tod. Nicht um auf die Welt zu kommen und uns einen Weg zu bereiten, das auch. Aber er gibt seinen Sohn, um zu sterben für uns. Stellen wir uns das vor. Wer die Liebe entbehrt, verkümmert wie eine welke Blume. Ich kenne Menschen, die Liebe entbehren und die kaum Lebensfreude und Lebenskraft haben. Wir werden geliebt. Die Liebe ist unbezahlbar. Der tiefste Sinn unseres Lebens ist die Liebe. Die Liebe, die man empfängt und die man verschenkt. Ich wünsche es dir und mir, dass wir Menschen sind, die Liebe verschenken. Dabei rede ich nicht von dem weltlichen, säkulären Liebesbegriff, wo es um Mann und Frau geht, sondern dieses Ja-Sagen zueinander, dieses Annehmen voneinander und dieses Füreinander-Dasein. Liebe ist keine Ware, kein Körper, nicht käuflich, sie ist unbezahlbar, sie kann nur geschenkt werden. Gott hat sie uns geschenkt. Du kannst sie deinem Ehepartner schenken, du kannst sie den Menschen um dich herum schenken. Gott ist ein gebender Gott. Und was er gegeben hat, übersteigt alle unsere Vorstellungen. Du bist reich beschenkt. Ich hoffe, dass wir das begriffen haben nach diesen Ausführungen. Du bist reich in Jesus Christus. Noch einmal, Gott geht in seiner Liebe bis an den äußersten Rand. Es ist Gott deine Ehre zu schenken, großzügig zu sein, ohne Rechnung zu stellen. Es gehört zu seinen Wesensmerkmalen, dass er gerne gibt und er gerne viel gibt. Ich habe euch Johannes 3, 16 schon zitiert. Und im Angesicht dieser unerhörten Aussage der Liebe Gottes, die seinen Sohn in den Tod gibt, sagt jetzt Paulus in Römer, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir haben diesen Satz in Römer 8, Vers 32. Gottes Liebe ist ein Geschenk an alle Menschen. Vielleicht fühlst du dich nicht geliebt, fühlst dich irgendwie abgelehnt. Dann ist es mein Privileg, dir zu sagen, Gott liebt dich. Gehe dieser Liebe nach. Man kann diese Liebe nur erwidern. Und wie können wir Menschen die Liebe Gottes erwidern, die uns gilt, die er dir und mir geschenkt hat? Wir können sie nur so erwidern, indem wir zu ihm kommen und sagen, da bin ich. Mit Buße und oder durch Buße und Bekehrung können wir zu Gott zurückkehren, seine Kinder werden und sind dann auch offen und empfänglich für seine Liebe. Gottes Liebe wird erfahrbar an dem Tag, an dem ich mein Leben gegeben habe, aber du dein Leben übergeben kannst. Wer sein Leben in die Hände Gottes legt, des Gottes der Bibel, nicht irgendeines Gottes, in die Hände von Jesus Christus, der erfährt, dass er ein neuer Mensch wird, wiedergeboren wird und jetzt ein neuer Geist in ihm wohnt. Dank ist die angemessene Hingabe an die Liebe von Gott. Ich möchte noch einen ganz kurzen Einschub machen. Das Gegenteil von Liebe ist, vielleicht ist es Hass, ist auch möglich, aber die Liebe ist, die schenkt, die verschenkt sich, die gibt. Und das Gegenteil von Liebe ist Geiz, Habsucht, Zurückhalten, alles nur für sich begehren und wollen, immer nur auf sich bedacht sein, sich zum Zentrum der ganzen Erde zu machen, wenn es nur noch um mich geht und ich Number One bin. Und der Geist der Welt ist Gottes Liebe diametral entgegengesetzt. In der Welt leben die Menschen individualistisch, egoistisch, auf sich bezogen. Und wenn ich jetzt ein Christ, ein Gotteskind werde, durch Buße und Wiedergeburt, dann kommt ein neuer Geist in mich hinein. Und dann hört diese egoistische Lebensweise auf und ich beginne mich an das Wort Gottes zu halten und habe durch Gottes Geist in mir auch die Kraft, so zu leben. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, kann sagen, ich höre diese Predigt wohl, nun kann ich es nicht halten. Aber wenn du ein Gotteskind bist, darfst du wissen, der Geist Gottes in dir gibt dir Kraft, nicht nur theoretisch davon zu reden, sondern diese Dinge praktisch zu leben. Eine Firma prägte den Slogan, Geiz ist geil, wir kennen ihn. Er wurde zu einem der erfolgreichsten Werbeslogans aller Zeiten. Geiz ist geil. Also ein furchtbares Wort, das mich immer geärgert und genervt hat. Geiz ist das Schlimmste, was es gibt in der Welt. Aufgrund von Geiz und Habsucht ist so viel Leid und Elend in die Welt gekommen. Da sind Leute vor der Türe von Menschen verhungert, weil der Geiz regierte, die Habsucht regierte und kein Rappen mehr übrig war, um einem Bedürftigen zu helfen. Der Slogan Geiz ist geil spricht die heutige Kaufmentalität wider. Nur noch der Preis ist bedeutungsvoll. Herkunft, Produktionsarten, wie es gemacht wurde, ob es jetzt aus einem Land kommt, wo die Menschen zu Sklaven verurteilt werden, wo Kinderarbeit, wo alle diese Dinge, wo in Minen und in anderen Dingen Rohstoffe abgebaut werden, die lebensgefährlich sind, und wir kaufen dann hier in der Schweiz günstige Güter, weil Tausende von Menschen unter unwürdigen Umständen geschaffen haben und schauen nur noch auf den Preis. Ich glaube, da haben wir Christen eine Verantwortung. Wir können nicht alles kaufen. Aber darüber später, wenn die Zeit überhaupt noch reicht, was ich nicht überzeugt bin. Lass dich nicht von der Frage leiten, was kostet es? Und nicht von der Mentalität, für mich muss es stimmen. Es muss nicht nur für dich stimmen. Es muss auch für die Produzenten und für die Menschen, die dafür gearbeitet haben, stimmen. Und das spüren wir schon. Als Christen können wir nicht mehr nur gedankenlos einkaufen. Und dann geht mich nichts an. Wir haben ja Verantwortung als Christen. Aber genug über oder dieser kurze Einschub. Ich möchte einige Worte von Jesus über das Geben sagen. Und weil Jesus ja unser Herr ist, wir hören auf ihn, wir beten zu ihm, wir bitten ihn, zu uns zu reden. Darum sind die Worte Jesu Sprache an dich. Jesus sagt, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der vor dir borgen will. Braucht keine Erklärung. Was machst du, wenn ein Bettler dich bittet? Ah, dem kann man nicht trauen. Das ist sicher einer aus Osteuropa. Da ist sicher eine Mafia dahinter. Da gebe ich nichts. Ich lasse mich nicht irgendwie für billig oder für dumm verkaufen. Ich möchte dir und mir sagen, lieber sich einmal für dumm verkaufen lassen und einmal einen 5 lieber zu viel geben, als ständig an allen Betteln vorbeigehen und sagen, es geht mich nichts an. Die Armut der Menschen geht uns an. Und nicht alle Bettler sind irgendwie unzuverlässige Menschen. Es gibt Leute, die wirklich in Armut sind. Und es ist nicht an mir, immer zu entscheiden, ob er es verdient oder nicht. Jesus sagt, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Dann sagt er, viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das war die kleinste Münze zu jener Zeit. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben nur von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Was für eine Haltung diese Witwe, die vielleicht verachtet wurde. Die Pharisäer und die anderen Leute sind auch dort gestanden, haben das braucht, dieses Geld braucht man gar nicht, diese 2 Groschen. Und Jesus ehrt diese Frau und sagt, sie hat mehr gegeben als die Reichen. Wisst ihr, Gott, der wägt Dinge ganz anders, als wir wägen. Wir sehen mit den Augen, Gott sieht mit dem Herzen. Er sieht die Haltung und die Einstellung. Ganz anders als wir Menschen. Wenn du bitterarm bist und nur 10 Rappen schenken, spenden, einwerfen kannst, ist das mehr, als wenn irgendjemand eine 100er-Note einwirft, der es so passend auch noch machen kann, weil er Tausende von Franken verdient. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß sie zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Schätze im Himmel sammeln, nicht auf der Erde. Ja, jeder Satz war eine Predigt natürlich, aber dazu fehlt die Zeit. Noch ein Satz von Jesus, den ich euch sagen möchte. Jesus sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Ich erkenne in meinem Leben Spuren von Habsucht. Ich habe gerne und ich habe diverse Dinge, die ich gerne haben möchte. Und ich muss aufpassen, dass diese Habsucht mich nicht in den Griff bekommt, sondern dass ich sage, das wäre schön, es zu haben, aber ich brauche es eigentlich nicht. Sollte es einmal möglich sein, dann danke ich Gott. Aber hüten wir uns vor Habsucht und Geiz und Gier. Anschließend gibt Jesus dieses Gleichnis vom Kornbauer wieder, das die Bibelkundigen unter uns kennen. Da ist ein Mann, der hat unglaubliche Ernten eingebracht und sein Ertrag, die Frucht, sprengt alle seine Magazine und Lager und Scheunen. Und weil er so viel Güter hat, sagt er, ich breche diese alten Hütten ab und baue einen Palast und Riesenscheunen und Riesenlagerhäuser und stapel dort meine Güter drin und sage zu mir, jetzt kannst du ruhig sein, Seele. Sei, habe Frieden, denn ich habe für das ganze Leben vorgesorgt. Und dann sagt Jesus, und dann in der Nacht hat Gott an die Türe geklopft und hat gesagt, du Narr, in dieser Nacht wird die Seele von dir gefordert. Und wem wird sein, was du gesammelt hast? Nackt sind wir auf die Erde gekommen und nackt werden wir hinausgehen. Manchmal sage ich alten Leuten, es ist besser mit warmen Händen zu spenden und zu schenken, als wenn ich schon im Sarg liege und meine Güter verteilt werden. Ihr älteren Frauen und Männer, denkt daran, gebt mit warmen Händen, bevor über eure Güter bestimmt und verfügt wird. Aber das gilt für uns alle natürlich. Tendenziell sind wir Schweizer zurückhaltend und eher auf der Seite der Sparsamkeit und des Geizes als der Freizügigkeit. Und diese Predigt, der Geist Gottes, ermutigt uns heute Morgen, ein offenes Herz zu haben, eine offene Hand zu haben. Es ist Markenzeichen der Gotteskinder, dass sie nicht geizig und habsüchtig und zurückhaltend sind und jeden Pfennig oder jeden Rappen dreimal wenden, bevor sie ihn verschenken. Wer gibt, der empfängt. Wer zurückhält, verliert auch das, was er noch hat. 1. Johannes 3, Vers 1, ja, der sagt, ich möchte mit diesem Satz sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn ich sage, ich bin ein Gotteskind, aber die Charakteristiken Gottes sind in meinem Leben nicht sichtbar und ich bin ein Geizgraben und ein Habsüchtiger und ein Hinterhälter, dann stimmt etwas nicht mit dem Evangelium. Christen werden, wenn der Geist Gottes in ihnen regiert, gebefreudig, weil das Wesen von Christus ihr Wesen prägt. Und weil Christus, weil Gott ein so offenes Herz hat und uns beschenkt und uns reich macht an so unzähligen Dingen, soll das die Charakteristik deines und meines Lebens sein, die wir Gotteskinder sind. Wer Jesus nicht im Leben hat, nicht im Herzen hat, kann das alles vergessen. Aber wenn du Jesus kennst und hast und sein Geist in dir lebt, dann muss das sichtbar werden. Sonst sind wir Lügner. Sonst verkündigen wir Worte, die nicht stimmen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Als Gotteskind sind die Charakteristiken Gottes, werden sie in deinem Leben mehr und mehr sichtbar. Seine Gebefreudigkeit nimmt in dir Gestalt an. Er befreit dich von all diesen Dingen. Die Predigt heute stellt uns vor die Frage, wie ist mein Umgang mit meinen Gaben und Gütern? Ist er von Gott inspiriert oder ist er von dieser Welt inspiriert? Welcher Geist inspiriert dich? Geiz ist geil oder vergeben habt ihr empfangen und vergeben und gratis gebt ihr weiter? Das ist die Frage. Und das Ziel dieser Predigt liegt auf der Hand. Gott will, dass wir Menschen werden, die seinem Bild entsprechen. Und dazu hat er uns den Geist gegeben, damit wir Kraft haben. Ich sage nichts gegen prophetische Worte. Ich sage nichts gegen Zungensprache. Das sind alles Gaben, die der Geist Gottes gegeben hat. Aber er will uns auch Gebefreude geben. Und bin ich so fest an Gebefreudigkeit interessiert wie an Prophetie? Wisst ihr, ein freies, ein gebefreudiges Herz ist so viel Anbetung, wie am Sonntag hier Lobpreislieder singen und dann nach Hause gehen und leben wie ein Mensch, der Christus nicht kennt. Und manchmal muss ich mich schämen, dass ich zwar Dinge höre und weiß, Gott sagt es, aber ich gehe und verändere mich nicht. Wenn Gott zu uns spricht durch sein Wort, und ich hoffe, dass er das tut heute Morgen, habe darum gebetet, und Gott spricht durch sein Wort, dann muss es so sein, dass Veränderung in deinem Leben geschieht. Die Zeit fehlt, es gäbe hier unzählige Beispiele zu erzählen, wie Menschen, die diesen Stil gelebt haben, von Gott überaus reich gesegnet wurden. Was sagt dein Ehepartner über dich? Sagt er, mein Mann ist eher ein Geizkragen, er ist sehr zurückhaltend. Oder sagt deine Frau, du bist wirklich ein großzügiger Mann. Ich erkenne etwas von der Gebefreudigkeit von Jesus in dir. Was sehen meine Kinder in mir? Einen Geizkragen, einen Halsumdreher, einen Halsabschneider. Oder sehen sie einen freigebigen Mann, eine freigebige Frau in dir? Die Verwandten, die Arbeitskollegen, sagen sie, was der immer von mir ausleiht und nie etwas zurückgibt. Der will immer nur und der gibt überhaupt nichts. Du als Schüler, als Schülerin, als Student, als Berufsmann, Berufsfrau, als Großvater, Großmutter, du kannst diesen Lebensstil deinen Nächsten vorleben, weil der Geist Gottes in dir lebt. Erkennen Menschen um mich, dass der Geist Gottes mich bestimmt? Oder sagen sie, ja, beim Kriegel, sein Geist bestimmt ihn, aber nicht Gottes Geist. Der biblische Grundsatz, geben ist seliger als nehmen. Die Gefahr ist groß, dass du und ich hinausgehen werden und es wird sich nichts verändern. Die Gefahr ist sehr groß. Wir haben alle schon tausende Predigten gehört, nicht alle, aber viele. Und manchmal bin ich traurig über mich, wenn ich sagen muss, wie wenig verändert sich mein Leben, obwohl ich schon so oft die Wahrheiten Gottes gehört habe. Ich denke, dass Gott manchmal sehr traurig sein muss, weil er uns schon so viel gesagt hat, aber wir so wenig in unserem Leben umsetzen. Und dieser Satz ist mir tief im Herzen. Ich denke, es war Nietzsche, der ihn gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich ihrem Evangelium glauben wollte. Ja, das ist gut, was da in der Bibel steht, aber ich sehe es nicht in dem Leben derer, die sagen, ich glaube daran. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Müssen wir auf die Knie gehen und sagen, Gott, vergib mir, dass ich zwar ein Hörer bin deines Wortes, aber kein Täter deines Wortes. Ansteckend leben hat mit der Tat zu tun, nicht mit dem Bibellesen und dem Beten. Das mag alles und hat alles seinen Platz. Aber dann muss es in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Nicht, dass wir es jetzt auf den Sockel stellen. Seht, wie gut und wie gebefreudig ich bin. Aber Leute merken es. Da ist ein anderer Geist, der regiert. Ah, ich habe etwas viel Ware auf dem Pult. Okay. Der biblische Grundsatz lautet, geben ist seliger als nehmen, ob als armer Schlucker oder als Millionär. Also auch der arme Schlucker kann nicht sagen, das geht mich nichts an. Er hat auch eine Münze, ein Zehnrappenstück, ein Frankenstück. Jesus spricht dann in einem Gleichnis nach diesem Kornbauer zu den Jüngern und sagt, ich sage noch, was Zachäus erlebt hat. Zachäus, nachdem er sein Herz und sein Leben Gott geöffnet hat, ihn gebeten hat, in sein Leben zu kommen. Dieser Zachäus war ein Zöllner und er war reich, sehr reich. Und als jetzt dieser Geist von Jesus in sein Leben gekommen ist, sagt er dem Herrn Jesus, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Er ist kein Tagträumer, der Zachäus. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Da ist ein Zöllner, ein habgieriger Mensch, der die Leute, die mit ihrer Ware vorbeikommen, richtig abschröpft und hohe Zölle verlangt. Und dann kommt Jesus in sein Leben. Der Geist von Gott erfüllt ihn. Jetzt wird er ein neuer Mann. Er hängt nicht mehr am Geld. Er sagt, ja, Gott hat mich so gesegnet, ich habe es nicht gemerkt. Aber jetzt die Hälfte von dem, was ich habe, gebe ich jetzt den Armen. Und alle diejenigen, die ich betrogen und über den Tisch gezogen habe und sie noch nach verifizieren kann, denen gebe ich vierfach zurück, was ich von ihnen ertragen habe. Was für eine Veränderung. Kenne ich diese Veränderung im Leben? Ist das passiert? Oder ist das alles nur schöne Theorie, dass die Leute von uns sagen, die Jesus nicht kennen? Ja, die Christen. Es tönt fromm, wenn du mit ihnen zusammen bist, aber im Leben. Mein Arbeitskollege ist Christ, hat schon x-mal Zeugnis gegeben. Aber wenn ich sein Leben anschaue, dann brauche ich seinen Glauben nicht. Er ist genauso wie ich. Die Bibel warnt vor Gier. Dem Gierigen prophezeit die Bibel Mangel und Untergang. Im 10. Gebot warnt Gott schon ganz am Anfang der Bibel. Er sagt, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Manchmal sehe ich schöne Häuser und denke, das wäre noch etwas für mich. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch sein Auto, das ist natürlich eingefügt, noch irgendwas, das deinem Nächsten gehört. Du sollst nicht begehren. Freue dich, wenn andere Menschen gesegnet sind. Das ist der beste Weg, um selber gesegnet zu werden. In den Sprüchen lesen wir, den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und versagt nichts. Der Gerechte gibt und versagt nichts. Denn die Reichen oder die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Lass mich noch ganz wenige Gedanken zu Genügsamkeit sagen. Genügsamkeit sollte uns, die der Geist Gottes im Herzen haben, auszeichnen. Genügsamkeit. Wisst ihr, in unseren westlichen Ländern wird der Konsum gnadenlos angeheizt. Durch Werbung werden wir alle unablässig motiviert, irgendwelche Produkte zu kaufen, die wir oft gar nicht bräuchten. Die Bekleidungsindustrie setzt ständig neue Trends, damit alle 3 Monate eine neue Garderobe gekauft wird. Viele Produkte werden mit dem Ziel verbessert, dass ich fortwährend das Nachfolgeprodukt kaufe, obwohl das Alte seinen Dienst noch lange tun würde. Auch wir Christen sind in diesen Kapitel manchmal schuldig. Viele Produkte sind schädlich für die Gesundheit. Schädlich für die Natur. Aber es wird so viel Werbung gemacht dafür, dass ich mich nicht rumfutiere und es kaufe. Obschon wir von Gott, wir Christen im Besonderen, als wir sollen die Schöpfung pflegen und wir dürfen sie brauchen, aber nicht plündern. Auch wir Christen sind in Gefahr, dem Konsumwahn zu verfallen. Hören wir beim Einkaufen noch auf Gottes Geist? Oder sind wir Sklaven der Werbeindustrie und der Produzenten, dass wir nur nach ihrer Geige tanzen und nicht merken, wie abhängig wir von ihren Slogans und ihren Produkten sind? Kann ich mich noch einschränken? Genügsam leben! Hört, was die Bibel sagt! Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Sprüche Kapitel 30. Ein Gebet, Herr, bewahre mich vor Reichtum, bewahre mich vor Armut, hilf mir zu Genügsamkeit. Ist dieser Geist der Genügsamkeit in uns vorhanden? Paulus sagt dem Timotheus, einem jungen Reichsgottesmitarbeiter, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Ist ein großer Gewinn. Wir spüren, wir sind heute nicht im Mainstream. Wir sind auf dem Weg der Menschen, die auf der schmalen Bahn gehen. Jesus sagt, der Weg, der ins Verderben führt, der ist breit, hat alles Platz. Und der Weg, der zum Himmelreich führt, ist ein schmaler Weg. Und nicht viele sind darauf zu finden. Ich habe es gesagt am Anfang, dass das Heil zu finden für Kinder kein Problem ist, kinderleicht. Aber Nachfolge ist eine Herausforderung. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden in Bälde das Abendmahl feiern. Wir werden an Jesus denken, der uns erlöst hat und der viele dieser Dinge, die ich hier gesagt habe, selber gesagt hat. Und dieser Geist von Christus, er will dich und mich befähigen, in dieser Haltung zu leben, ansteckend leben, auch im Umgang mit Zeit, mit Kräften, mit allem, was du hast und bist, inklusive deinen Finanzen. Es gäbe hier noch die biblischen Verwaltungsgrundsätze zu sehen. Die sind ganz anders als die Verwaltungsgrundsätze von Besitzern, von Unternehmen und Fabriken. Wir werden alle einmal Rechenschaft vor Gott ablegen über das, was er uns anvertraut hat und wie wir damit umgegangen sind. Zum Schluss möchte ich noch folgende Tipps weitergeben. Praktische Tipps für den Umgang mit Gaben. Ich habe gesagt, einsamen Menschen Zeit schenken. Du sagst, ich habe keine Zeit. Du brauchst sie für andere Dinge. Du brauchst sie vor dem Fernseher, für dein Hobby, für alle die Dinge, die dich interessieren. Wenn du deine Zeit verschenken möchtest, einsamen Menschen Zeit schenken, einen Besuch machen. Gestressten Familien und Singles praktische Hilfe anbieten. Geben ist seliger als nehmen. Unglück und Schaden mit anderen teilen. Hat dein Bruder oder deine Schwester einen Autounfall gemacht, Tausende von Franken Schaden am Fahrzeug, ist nicht reich begütert. Du sagst, ich gebe da 500 Franken an diesen Schaden. Einfach so, inkognito. Das ist doch, was Gott meint. Jungen Menschen Gebetsunterstützung schenken. Jemand in der Gemeinde aufs Herz bekommen und sagen, ich bete für diesen jungen Mann, diese junge Frau, diese kranke alte Person. Zu ihr gehen und sagen, du, von heute an will ich für dich beten, weil ich gebe. Immer einige Münzen im Sack für die Bettler. Bedürftige Menschen in deinem Umfeld anonym unterstützen. Am Anfang des Monats oder der Woche auf die Seite legen, was du Gott geben willst, sagt die Bibel. Gott nicht knauserig behandeln, denn er ist so großzügig mit uns. Sich für verfolgte Christen einsetzen, spenden, beten. Paulus sagt, meine Brüder und Schwestern, ich schätze nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Christus zu ergreifen, denn von ihm bin ich ergriffen. Von was bist du ergriffen? Wir stehen vor dem Abendmahl. Dabei denken wir an den, der aus Liebe zu uns sein Leben gab, als wir noch seine Feinde waren. Dieser Jesus sagt, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Und weiter von diesem Jesus, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, damit hat ihn Gott auch erhöht. Wir sind schon fast mitten in den Abendmahlsgedanken. Ich bitte, dass Salomon, die Abendmahlsverteiler, die Band nach vorne kommt. Wir stehen auf, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Das Wort Gottes soll ja jetzt Hand und Fuß bekommen. Und jetzt ist noch vielleicht 30 Sekunden Zeit in deinem Herz, Entscheidungen zu treffen, was du tun willst, aufgrund des Redens Gottes. Nicht dessen, was ich gesagt hätte, sondern wenn der Geist Gottes zu dir gesprochen hat, dann rede mit dem Geist Gottes und sag, ich habe verstanden, was du meinst. Und du gibst mir die Kraft, es zu tun. Herr Jesus, ich kann nur sagen, es tut mir leid, dass so oft nicht dein Geist regiert, sondern noch der Geist des Ichs, der Geist der Welt, der Geist der Gier und der Habsucht. Und einmal mehr entscheide ich mich, dass dein Geist in mir regieren soll. Komm, erfülle unsere Herzen. Du siehst uns als Gemeinde, wir stehen vor dir in diesem heiligen Augenblick. Du redest durch deinen Geist zu uns und wir dürfen Entscheidungen vor dir treffen. Gib uns die Kraft, schenk uns deinen Geist, damit wir nicht Dinge versprechen, die wir dann nicht halten können. Komm und erfülle uns, Geist Gottes, dass die Gottesähnlichkeit, die Jesusähnlichkeit in uns sichtbar wird. An den ganz alltäglichen Orten, in alltäglichen Situationen, im Einkaufsladen, auf dem Gang durch die Stadt, auf dem Arbeitsplatz. Geist Gottes, du bist hier, um zu segnen. Amen.